Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 7. Mai 2024. In Ermangelung dramatischer Ereignisse aus dem Inland dominieren heute Auslandnachrichten die Schlagzeile. Das ist interessant. Etwa der Besuch von Xi Jinping in Frankreich bei Emmanuel Macron oder aber, das habe ich in der NZZ gelesen, die nachlassende Kampfbereitschaft und wachsende Resignation auf Seiten der ukrainischen Streitkräfte, ungeachtet der milliardenschweren Waffenlieferungen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die allerdings auch noch nicht eingetroffen sind. Und diese Schlagzeilen- oder Nachrichtenlage, die illustriert einmal mehr die relative Verschontheit unserer Schweiz von der Weltpolitik. Ich habe vor ein paar Tagen oder Wochen mich etwas amüsiert über das Thema der Böck-Verbrennung geäußert. Der Böck vom Zürcher Sechseläuten, der eben nicht explodierte, weil man ihn nicht anzünden konnte aufgrund des heftigen Windes. Er wird jetzt im Kanton Appenzell da explodieren, zur Explosion gebracht. Und da haben sich ja einige etwas Nasenrümpfen verbreitet. Ja, die Schweiz ist immer wieder typisch, diese Provinzialität, dass man sich da mit einer Böckverbrennung beschäftigen könnte. Ich halte dem entgegen, glücklich das Land, das sich in einer Zeit der Krisen, Kriege und Konflikte mit Böckverbrennungen beschäftigen kann. Es ist ja ein Wunder geradezu. Aber die Frage, die eben nicht gestellt wird in diesem Zusammenhang, ist die folgende. Warum eigentlich ist das so? Warum ist die Schweiz ein Land der Böckverbrennungen, wo das eben in den Schlagzeilen ganz zu oberst steht und nicht irgendeine Waffenlieferung oder eine Kriegshandlung in Teilen unseres Landes? Das ist eben nicht nur eine Frage des Zufalls oder der göttlichen Vorsehung, das mag es ja auch sein. Aber es ist eben vor allem auch das Resultat eines intelligenten Staatsaufbaus durch unsere Vorfahren. In solchen Schlagzeilen oder in solchen Interessenlagen äußert sich eben auch die Qualität unseres Staatswesens, die unglaubliche Intelligenz dieser Staatsform, die eben genau darauf hin abzielt, dass die Schweiz möglichst friedlich durch die stürmischen Gewässer der Geschichte segeln oder gleiten kann. Und in diesem Zusammenhang ist eben ein Begriff ganz wichtig, die Neutralität, und zwar nicht die situative opportunistische, wie sie heute da vertreten wird, eine Neutralität à la carte, so wie es uns gerade passt. Nach den jeweiligen moralischen und politischen Modetrends und Zeitgeistströmungen, sondern eben eine Neutralität, die verlässlich, immerwährend und bewaffnet aufrechtzuerhalten ist. Das ist das Rückgrat unserer Verschontheit, unserer Sicherheit. Das ist der Grund dafür, dass es die Schweiz überhaupt noch gibt. Man kann das heute nicht oft genug wiederholen und betonen, weil es haben sehr viele Leute leider das vergessen, auch in führenden Etagen unseres Staates. Ich habe in meiner gestrigen Sendung über dieses Interview gesprochen, des Aargauer SVP-Regierungsrats Jean-Pierre Galatti, der auf einer ganzen geschlagenen Seite da den gleichgesinnten NZZ-Journalisten, die ihn da sozusagen als Stichwortgeber abholten, also denen erklärt hat, warum eben die Neutralität, so wie sie etwa Christoph Blocher von der SVP vertritt oder die Neutralitätsinitiative dieser Partei und der Organisation Pro Schweiz, dass diese Neutralität eben ihre Funktion und ihre Wirksamkeit in der Gegenwart verloren habe. Warum eigentlich? Woher weiß das da der Regierungsrat aus dem Kanton Aargau? Einfach weil er behauptet, ja, heute müsse man sich eben engagieren, das helfe dem Aggressor. Das ist doch dummes Zeug. Hat die Schweiz Hitler geholfen 1939, als die NZZ die Einhaltung der strikten Neutralität und die Gleichbehandlung aller Kriegsparteien eingefordert hat? Will man diesen Leuten, die noch an der Grenze gestanden sind, um die Freiheit der Schweiz zu verteidigen, vorwerfen, sie seien eigentlich heimliche Unterstützer Hitlers gewesen? Weil das ist eine Frechheit, das ist eine Beleidigung auch gegenüber der Aktivdienstgeneration, die hier vorgenommen wird durch den Vertreter einer Partei, die ja sonst für sich in Anspruch nimmt. Genau diese Wehrhaftigkeit, diesen Unabhängigkeitswillen, auch diese Weltoffenheit der Schweiz zu verteidigen und die Neutralität ist eben das völkerrechtliche Siegel unserer Unabhängigkeit und auch unserer Sicherheit. Also hier haben einige Leute Nachhilfestunden nötig, auch Leute innerhalb der SVP. Ich stelle mich jederzeit zur Verfügung für solche Diskussionen oder Streitgespräche. Heute Morgen also eben nichts Dramatisches aus der Schweiz. Wunderbar, dafür die Weltpolitik im Fokus. Da geht es dafür etwas beunruhigender zu und her. Zum einen der Staatsbesuch des chinesischen Machthabers in Frankreich. Wir lesen da, dass Emmanuel Macron, der Präsident der République française, alles daran gesetzt habe, den Xi Jinping bezüglich Russland und Geopolitik auf die Seite Frankreichs zu ziehen. Er sei da aber nur sehr beschränkt erfolgreich gewesen, wenn überhaupt, lese ich da heute in den Nachrichten. Dann die Ukraine, nachlassender Wehrwille, das ist interessant. Ich bin ja nach wie vor inspiriert von meiner Vietnamreise und der entsprechenden Lektüre und da eben vor allem das Buch von Mark Bowden, Hue 1968. Ich habe einige Zuschriften erhalten von Zuschauern von Ihnen, die dieses Buch allenfalls auch lesen möchten. Hier habe ich es, also ein ziemlich üppiger Schinken. Ich habe ihn heute Morgen abgeschlossen, die letzten Seiten gelesen. Und da ist eben interessant, dass gemäß den Darstellungen dieses wirklich herausragenden Journalisten, der sehr intensiv recherchiert hat, die Kampfbereitschaft der Nordvietnamesen zunahm, selbst dann, wenn die Amerikaner also wirklich mit überlegener Waffengewalt da zugeschlagen haben. Selbst nach Rückschlägen der nordvietnamesischen Streitkräfte sei der Wehrwille ungebrochen, ja gesteigert gewesen. Und wenn der Wehrwille, wenn die Kampfbereitschaft nachlässt, wie das die NZZ jetzt hier darstellt mit Blick auf die Ukraine, dann zeigt das doch eben auch, dass vielleicht die Projektionen, die Vorstellungen, die wir bei uns entwickeln über diesen Krieg, dass die eben nicht geteilt werden zwingendermaßen von den Leuten, die diesen Krieg dann tatsächlich auszufechten haben, in diesem Fall die Ukrainer. Und bei uns verschärft sich ja der Ton, er wird immer schriller, je mehr die Russen dazulegen auf dem Gefechtsfeld, da erklingt aus dem Westen der Ruf, noch mehr Waffen zu liefern. Das heißt, man müsse mit NATO-Truppen jetzt endlich einrücken. Und das sind gefährliche Eskalationstendenzen, auch frustrationsgetriebene, ideologiegetriebene Frustrations- und Eskalationstendenzen, die wir da beobachten können. Und noch eine Lektüre, noch eine Lehre aus dem Vietnamkrieg drängt sich da auf. Man darf einfach eine Außenpolitik, eine Geopolitik, nicht auf Ideologie und auf Schablonen aufbauen, sondern immer nur auf der genauen Kenntnis der historischen und regionalen Umstände und vor allem auch auf der Bereitschaft, die andere Seite verstehen zu wollen. Und das ist ja das, was heute komplett fehlt. Gerade der Westen, die Russen vielleicht auch, aber der Westen vor allem, hat sich da hinter Feindbildern verbunkert. Man verweigert Diplomatie. Und wenn ich mich mit dem Vietnamkrieg auseinandersetze, muss ich Ihnen sagen, an einem Punkt, und zwar an einem frühen Punkt, hätten doch die Amerikaner einfach mal hinsetzen müssen, sich mit diesem Ho Chi Minh an einen Tisch, dann hätte man vielleicht die Differenzen ausdiskutieren können. Aber nein, man hat sich da eben hypnotisieren lassen von den großräumigen geopolitischen Theorien und Feindbildern, und das ist doch heute genau wieder gleich der Fall. Und das hat tragische Konsequenzen. Ich lese zum Beispiel, dass jetzt Putin da den Briten droht, wenn sie weiter Waffen liefern, mit denen russische Ziele in Russland angegriffen werden könnten, dann gäbe es Vergeltungsschläge gegen Großbritannien. Ich lese in der Boulevardpresse, wobei das wird dort immer mit größter Alarmstufe hochgespielt, dass da Putin dem Westen mit Atombomben drohe. Ich glaube nichts davon, was da in der Boulevardzeitung mit Großbuchstaben steht. Aber natürlich ist es klar, dass in dieser Form der Konfrontation mit einer Atommacht, selbstverständlich, das haben die Amerikaner auch gemacht, sowohl im Koreakrieg wie auch im Vietnamkrieg, auch dort wurde immer wieder das Planspiel des Einsatzes von taktischen Atomraketen in Erwägung gezogen. Zum Glück haben die damaligen Präsidenten dann rechtzeitig den Stecker gezogen. Aber ich finde es etwas unheimlich, wenn man sich heute einfach darauf verlassen muss, ja, dass dann Putin schon schaut, dass nichts Böses passiert dort. Wir müssen doch hier So reagiere ich auf diese Schlagzeilen. Wir müssen doch hier wieder zurückkehren in den Diplomatiemodus. Man darf sich nicht immer tiefer in das Loch hineingraben, in dem man bereits steckt. Das sind die Nachrichten der Eskalation. Massive Ausschreitungen in Bern am Wochenende um diese ominöse Reitschule da, dieses linksextreme Jugendzentrum, eine Art rechtsfreier Raum in der Bundesstadt. Da sei es zu Ausschreitungen gekommen, 11 Polizisten verletzt. Und Bern, ich erlaube mir diese Bemerkung als Zürcher, scheint da weder willens noch fähig, einfach mit diesem rechtsfreien Raum fertig zu werden. Offensichtlich will man das nicht und ich verstehe das nicht. Ich kann mir das nur in etwas exzentrischen historischen Theorien hier verdeutlichen. Bern war ja über Jahrhunderte eine schweizerische und europäische Militärgroßmacht, sozusagen das Sparta der Eidgenossenschaft. Und vermutlich haben die den Militarismus dermaßen geübt, dass man heute in einer Art dialektischen Gegenreaktion einfach ins andere Extrem gesprungen ist. Und heute ist Bern sozusagen eine Polit-WG, bei der eben auch solche Missstände geduldet werden. Das ist sozusagen ja die Gegenreaktion auf eine jahrhundertealte militärische Gefechtslage da in der Bundesstadt. Aber sie werden als Berner jetzt vermutlich den Kopf schütteln über diese dilettierenden Ausschweifungen eines Zürchers. Lehrkräfte mit Lizenz aus dem Ausland sollen in der Schweiz unterrichten dürfen. Auch eine interessante Schlagzeile. Das gab es nämlich früher nicht, war nicht erlaubt. Sie mussten ein schweizerisches Lehrdiplom haben. Jetzt ist offensichtlich der Fachkräftemangel im Lehrerbereich so groß, obwohl man uns immer wieder einredet, dass durch diese Personenfreizügigkeit mit der EU eben der Fachkräftemangel gedeckt wird. Mein Verdacht ist, dass je mehr Zuwanderung haben, desto mehr Fachkräftemangel haben wir, weil die eben die Zuwanderung zum eigenen Schneeballsystem geworden ist, zur eigenen Nachfragespirale. Das heißt, je mehr Leute einwandern, desto mehr Personal müssen sie auch haben, um diese Leute, die ständig einwandern, zu betreuen. Und das gilt natürlich auch für die Schulen. Und da drängt sich der Gedanke auf, aha, wir brauchen jetzt ausländische Lehrkräfte, also Ausländer unterrichten Ausländer in Schweizer Schulen. Ist das der Sinn unserer Migrationspolitik? Ist das sozusagen das Interesse der Schweiz, dass wir jetzt Leute aus dem Ausland anstellen müssen, um die eigene Zuwanderung zu bewältigen? Das ist doch komplett verrückt. Das geht doch hinten und vorne nicht auf. Die Neue Zürcher Zeitung fordert, beziehungsweise stellt fest, ein Nein zum Stromgesetz vom 9. Juni kann sich unser Land nicht leisten. Also wir müssen Ja sagen zu diesem Stromgesetz, das die Verschandelung der Schweiz vorantreiben wird mit Windrädern. Es heisst, auch die Wasserkraft käme nach vorne. Aber mein Verdacht ist, dass eben die Wasserkraft tendenziell auf der Strecke bleiben wird. Dafür werden dann eben diese sogenannten erneuerbaren Energien da, die Windräder und die Solarzellen, die werden dann gepusht mit der entsprechend landschaftsverschandelnden Wirkung. Und wenn die NZZ schreibt, wir können uns ein Nein nicht leisten, dann frage ich, warum? Wir können uns ja auch die Milliarden leisten, die die Umsetzung dieses neuen Stromgesetzes kosten wird. Das geht wahnsinnig ins Geld. Und ich habe zitiert den ETH-Professor Andreas Züttel, der am Wochenende gesagt hat, mit diesen ganzen Windrädern und mit diesem Solarflatterstrom wird man die Schweiz nicht ausreichend mit Energie versorgen können. Es bräuchte wieder Kernkraftwerke, die seien auch günstiger, billiger. Aber das ist auch so ein Tabu, das darf auch nicht sein. Also kann es auch nicht sein. Aber das Fürchterliche an dieser Diskussion ist, wie sich die Schweiz ideologiegetrieben damals bei diesem Tsunami-Unglück in Japan, auch ein Atomkraftwerk in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass die Schweiz da auch den Kopf verloren hat. Allem voran die Bürgerlichen, die Mitte, die FDP und die damals auch noch CVP heißende Mittepartei. Die haben da umgesteuert, übrigens mit einer Frauenmehrheit im Bundesrat. Und nun hat man sich in eine Notlage hineinmanövriert, die man mit der Brechstange wieder beheben möchte. Und führende Medien in der Schweiz wollen uns nun einreden, dass dieser Notstand, in den wir uns selber ohne Not hineinmanövriert haben, dass der uns jetzt wieder zu neuen Notstandsmaßnahmen zwingt, nämlich zur Annahme dieses Stromgesetzes, das Milliarden kostet. Meine Damen und Herren, vielleicht bin ich der Einzige, aber mich beschleicht hier einfach das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ähnlich wie eben da beim Ukraine-Krieg. Da gefällt mir nicht die Art und Weise, wie wir über dieses Thema reden bzw. nicht reden. Da finden gar keine richtigen Diskussionen statt. Neutralität, ja oder nein? Da jeder schon ein halber Landesverräter, der sich weigert, da in diese Kriegsfronten einzusteigen. Und solange man nicht offen redet, ja, dann kommt es eben so heraus, dass man sich in Notlagen hineinmanövriert, wie beim Strom. Damals war es nämlich auch verboten beim Kernkraftthema. Nach Fukushima, so hieß da der Ort, wo dieses Kernkraftwerk stand in Japan. Wenn sie da gekommen sind, gesagt haben, Entschuldigung, also Japan liegt nicht in der Schweiz, Fukushima ist nicht im schweizerischen Mittelland. Das war damals der Titel der Weltwoche. Um Himmels Willen, wie sind wir da angegriffen worden? Dabei haben wir nur etwas ausgesprochen, was ja stimmt. Und jetzt, x Jahre später, kommen die Leute allmählich dahinter, dass es vielleicht doch nicht alles so Gold war, was da glänzte, energiepolitisch. Noch ein letzter Punkt, das ist mir aufgefallen im Zusammenhang mit diesen Anti-Israel- oder Pro-Palästina-Demonstrationen. Da findet ja jetzt ein riesiges Geschrei statt, man müsse das unterbinden und diese Pro-Palästinenser, das sei der Ausbund an Antisemitismus. Es gibt sicher solche Strömungen, auch in den USA, da wird zum Teil erzählt auf diesen Universitätsanlagen, wo es einem tatsächlich, vor allem wenn man nach jüdischer Herkunft ist, kalt den Rücken herunterlaufen könnte. Ich möchte aber trotzdem daran erinnern, dass die Demonstrationen, zum Beispiel damals gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, nicht nur im Vietnamkrieg, sondern auch beim Irakkrieg, 2003, so lange ist das noch nicht her, also diese Demos in der Schweiz, die waren viel extremer, viel präsenter, da waren auch viel mehr Leute beteiligt. Also vielleicht sollten wir auch nicht überempfindlich werden. Ist ja klar, dass ein Krieg in der Ukraine die Leute ein Krieg in Gaza, wie auch in der Ukraine, die Leute aufwühlt. Und dass viele nicht einverstanden sind, sei es mit der Politik der Palästinenser oder mit der Politik der Israeli. Und dann gehen sie halt auf die Straße. Und da darf man nicht allzu empfindlich reagieren, solange es nicht zu Übergriffen und zu Sachbeschädigungen kommt. Und eben, es hat schon größere Demonstrationen gegeben, die in der Schweiz toleriert worden sind. Also ich plädiere dafür eine gewisse Gelassenheit nach allen Seiten. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz, jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.